So. Hallo, ich grüße euch auch nochmal von mir und werde zu Beginn erstmal beten. Herr, auch ich danke dir, dass du heute wieder bei uns bist, Herr, dass wir vor dir versammelt sein könnten, hier im Gebäude oder auch am Bildschirm, Herr. Segne einfach den Gottesdienst, Herr. Lenke unsere Herzen, Herr. Lass du uns mitnehmen, was du uns beibringen willst und die Dinge liegen lassen, die jetzt vielleicht nicht für uns bestimmt sind. Aber lass uns einfach ein Segen sein, Herr. Und danke für die Gemeinschaft hier und bitte dich auch für die richtigen Worte. Amen. So, Zelten mit Gott. Norbert hat das schon verraten. Das ist heute das Thema von mir. Zelten, das ist eine, da ist man auf sehr engem Raum zusammen. Oh, jetzt ist schon umgeschaltet worden. Genau. Das ist ein Bild vom letzten Sommer, als ich mit meiner Tochter zelten war. Das machen wir jeden Sommer, ein langes Wochenende lang mittlerweile. Das war schon das dritte Mal. Und das ist eine schöne Sache. Zelten fördert eindeutig die Gemeinschaft, in diesem Fall die Vater-Tochter-Gemeinschaft, ganz klar. Man wohnt auf engem Raum zusammen. Mittlerweile gibt es zwar große Familienzelte, aber wir haben ein kleines Iglo-Zelt. Und das ist dann für die Tage, die wir zelten, unser Lebensraum. Letztendlich eine Bastmatte vorne hingelegt, mit Gaskocher, wo wir zumindest auf jeden Fall Halbpension machen. So einmal am Tag sind wir dann auch auswärts essen, meistens. Bei meiner Tochter ist es noch recht einfach, sie wünscht sich immer eine große Portion Pommes dann. Das ist noch sehr flexibel. Aber es klappt gut, hier haben wir gerade Nudelsuppe gemacht, glaube ich. Man hat eine enge Gemeinschaft zusammen. Man erlebt viel zusammen. Man kann sich aufeinander konzentrieren. Man kann die Umwelt vor Ort gemeinsam entdecken. Das ist eine sehr schöne Sache. Zelten ist eine besondere Form des Urlaubs, weil es einfach minimalen, auf einem sehr kleinen Maßstab einfach abläuft. Ganz anders als in einer großen Clubanlage oder in einem großen Hotel. Ich möchte darauf eingehen, erstmal auch auf ein Zelt in der Bibel. Die Israeliten hatten auch ein Zelt. Und zwar sind sie auch zelten gegangen, quasi mit Gott in der Wüste Sinai. Die sogenannte Stiftshütte kennen wir das. Gott hat sie beauftragt, einen heiligen Ort zu bauen, im zweiten Buch Mose. Und das wurde dann, das ist im zweiten Buch Mose auch sehr detailliert beschrieben, aus welchen Teilen, mit welchen Abmessungen das alles gebaut werden sollte. Mit Holzteilen als Rahmen und Teppiche als Zeltdach und zur Seitenabspannung. Ich lese mal den Text vor. Mose aber nahm das Zelt und schlug es draußen auf, fern von dem Lager, und nannte es Stiftshütte. Und wer den Herrn befragen wollte, musste herausgehen zur Stiftshütte vor das Lager. Und wenn Mose hinausging zur Stiftshütte, so stand alles Volk auf, und jeder trat in seines Zeltes Tür und sah ihm nach, bis er zur Stiftshütte kam. Und wenn Mose zur Stiftshütte kam, so kam die Wolkensäule hernieder und stand in der Tür der Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose. Und alles Volk sah die Wolkensäule in der Tür der Stiftshütte stehen, und sie standen auf und neigten sich, ein jeder in seines Zeltes Tür. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Dann kehrte er zum Lager zurück. Aber sein Diener und Jünger Josua, der Sohn Nuns, wich nicht aus der Stiftshütte. So. Mose war zu der Zeit, darf es weitermachen, der Einzige, der in die Stiftshütte gehen durfte. Ich habe hier ein Bild einer Stiftshütte, die eine Nachbau im heutigen Israel, das können auch Touristen da gerne besichtigen und fotografieren, gefunden. Mose war der Einzige, aber zu der Zeit, der für allgemeine Fragen hineingehen durfte. Daneben gab es noch Aaron, der sein Bruder, der auch hohe Priester des Volkes war, der Erste, der dann auch die rituellen Zeremonien auf dem Gelände und in der Stiftshütte abhalten durfte. Mose war aber derjenige, der quasi die Gemeinschaft hatte. Aber die Stiftshütte stand bei dem Zeltlager, bei der Zeltstadt des Volkes Israel, mit der die Israeliten damals durch die Wüste Sinai gezogen sind, 40 Jahre lang. Insofern war es ein riesen Campingplatz mit der Stiftshütte als größtes Einzelstück, größtes Zelt. Und auch wenn Mose der Einzige war, der hineingehen durfte, hat quasi ganz Israel mit Gold zumindest gezeltet, auch wenn sie nicht alle rein durften. Und sie konnten ein Abbild Gottes sehen, im Hebräer, die Wolkensäule tagsüber. Diese Abbilder Gottes, die im Alten Testament manchmal vorkommen, also hier die Wolkensäule, es gibt auch andere Stellen, werden im alten Hebräisch Cherua genannt. Das wird meistens übertragen, auch als eine äußeres Erscheinungsbild, das Gott durch den Heiligen Geist gemacht haben soll, aber das ist eine theologische Frage. Die Israeliten konnten die Wolkensäule aber sehen, aber nur Mose hat Gott im Zelt auch sprechen gehört. Gott sprach mit ihm wie zu einem Freund, von Angesicht zu Angesicht. Das ist das Besondere an Zelten. Man hat viel mehr Zeit, miteinander zu sprechen, weil man viel weniger Ablenkungen auch hat. Es gibt weniger Technik um uns herum, weniger Fernsehen, weniger Internet. Man hat wirklich mehr Zeit, sich aufeinander zu konzentrieren und einfach andere Dinge zu machen. Schon Hesekiel hat geweissagt, dass alle Menschen die Gaben Gottes haben werden und mit ihm sprechen können. Und seit Jesus sind auch alle Christen berufen, König und Priester zu sein. Das heißt, wir alle haben die Berechtigung, in die Stiftshütte selber zu gehen und mit Gott selber zu sprechen. Also, und von ihm zu hören. Die Stiftshütte ist ein Ort für uns alle. Bitte ich mal eins weiter. So, nochmal Campingplatz zurück. So, es war eine sehr schöne Freizeit gewesen am Rand eines Waldes. Der Kofferraum meines Autos diente auch noch als Lagerraum und ja, wo man auch ein bisschen zum Kochen mithelfen konnte. Betrier spielt da gerade mit einem anderen Kind Federball, also Bandbinden heißt es ja heutzutage nur noch. Ich habe das als Kind noch als Federball kennengelernt, aber das Wort liest man nirgends mehr. Zelten ist eine schöne Sache, aber man weiß nie, was passiert wirklich dabei. Die äußeren Umstände sind dieselben wie auch im normalen Alltag. Das heißt, es kann was kaputt gehen, es kann Naturereignisse geben. Nein, das wollte ich noch nicht, aber darauf komme ich auch noch gleich zu sprechen. Genau, aber danke. Beim Zelten selber gab es dann auch mal einen Regentag. Muss man irgendwie mit klarkommen, wenn es wirklich von morgens bis abends plötzlich regnet, ne? Und du hast nur dein Zelt eigentlich und nichts anderes und es gibt auch keinen Fernsehraum oder so. Gab es letztes Jahr sowieso nicht, also dieser Campingplatz hatte einen, aber der war gesperrt wegen Corona schon. Das war aber in der Sommerzeit, als gerade kein Lockdown war. Aber trotzdem gab es schon einige Regeln. Ausflüge in den Wald war auch im Regen ungünstig, ne? Aber irgendwie musst du dich behelfen, ne? Ein Kartenspiel dabei haben, ein kleines Brettspiel, ist immer ganz gut. Die Luftmatratze hatte ein Loch, gleich nach der ersten Nacht festgestellt, schnell Fahrradflickzeug besorgt, irgendwie über jemanden dort und dann selber geflickt. Hat es vorübergehend besser gemacht, aber perfekt war es dann nicht. Auch die anderen Nächte war es dann so, dass im Laufe der Nacht die Luft langsam abnahm und am nächsten Morgen man dann mit der Hüfte auf dem Erdboden auflag und der Schlafpartner, der gewichtsmäßig leichter ist und noch nicht auf dem Boden aufliegt, dann auf einen so und sich viel enger dran kuschelt zwangsläufig. Da war es dann auch mit dem Schlaf vorbei. Das heißt, die Luftmatratze hat wahrscheinlich das letzte Camping erlebt einfach. Es geht nicht immer alles glatt. Es gibt Sachen, die man nicht vorhersehen kann. Und oh, Horst, jetzt kannst du das nächste Bild. Ein Beispiel zum Beispiel. Jetzt muss ich es leider sagen, das war mein Auto. Ne? Dieses Foto war noch nicht geplant, als ich mit der Predigt angefangen hatte. ich hatte vergangene Woche einen Autounfall gehabt, morgens zur Arbeit. Die Fahrbahn war eigentlich sehr gut, frei und in der letzten Kurve vor meinem Arbeitsgebäude, ich fahre ja immer 27 Kilometer zu meiner Arbeit, in der letzten Kurve, 100 Meter vor dem Parkplatz, war Eisglätte auf der Straße. Tja, und statt in die Kurve zu gehen, ist mein Auto geradeaus weitergerutscht. Null Reaktion, Bremse, null Reaktion und ein Transporter kommt im Gegenverkehr auf mich zu. Das Ergebnis sieht dann so aus, ich kann euch bestätigen, die Airbags haben funktioniert und mir geht's gut, aber das Auto ist total Schaden. Genau, richtig. Das war nicht gewünscht, das war nicht gewollt. Das Erste, was ich im Kopf hatte, war, ich saß noch im Auto drin, hatte irgendwie Schmerzen in Händen so ein bisschen, das prallt ja so gegen Lenkrad und so alles. Und das Erste war, okay, ich muss jetzt meinem Chef Bescheid sagen, dass ich jetzt gerade noch nicht kommen kann. Und dann habe ich ihn im Auto sitzend erst einmal angerufen, dass ich erstmal nicht kommen kann und mich später melden werde. Erst dann hat mich dann ein Passant aufgerufen, wenn ich selber den Wagen verlassen kann, auch bitte den Wagen zu verlassen, weil das mitten auf der Straße noch steht. Was ich dann auch gemacht habe. Also das ging mir dann ohne Probleme. Aber es war auf jeden Fall eine Sache, die nicht geplant war. Es passieren immer wieder im Leben Dinge, die nicht geplant sind und die einen erstmal in große Schwierigkeiten bringen können oder die auch für bleibende Schäden sorgen. Zelten mit Gott heißt, in einer engen Gemeinschaft mit ihm zu leben. Lass doch mal einen Moment bitte. Nur einen kleinen Moment. In einer engen Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und zwar egal, was passiert, egal wie die Widrigkeiten sind, egal ob es einen Regentag gibt oder was ich auch schon mal vorletztes Jahr hatte beim Zelten, dass ich mir irgendwie nachmittags gemerkt habe, dass ich irgendwie einen verdorbenen Magen hatte und dann den Rest des Abends immer zwischen Zelt und Toilette des Zeltplatzes hin und her gegaukelt bin, weil ich mich mehrmals übergeben habe. Da hat sich meine Tochter auch echt Sorgen gemacht um mich. Und am nächsten Morgen ging es mir wieder so super, da war alles vorbei, aber der Abend an dem einen Tag war auch nicht gut beim Zelten. Es gibt Dinge, die passieren einfach. Und es ist die Gemeinschaft mit Gott, die uns dann helfen kann, nur ihm zu vertrauen, dass es weitergeht. Ja? Ich meine, ich habe ja vor 2 Jahren ein Haus gekauft und ich habe da noch einen Restposten vom Kredit, noch also so eine Reserve mir aufgehoben, noch nicht in Anspruch genommen. Da war auch geplant ein Teil für das nächste Auto noch, weil mir schon klar war, bis dahin werde ich nicht das Geld angespart haben. Das ist jetzt halt schon, muss ich jetzt schon ein bisschen früher in Anspruch nehmen als geplant. Aber dafür ist es da. Also kann ich mich eigentlich nicht wirklich beklagen, auch wenn ich mit dem Auto gerne unterwegs war. Ich habe es geliebt, es fuhr Schmuck. Es passieren Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Es passieren auch Dinge, die nicht wieder gut zu machen sind. Unser alter Nachbar hier in der Innenstadt, im Akazienweg, wo wir vorher gewohnt haben, hat 2 Monate vor unserem Umzug, der ja schon geplant war, eine Diagnose bekommen. Der Mann war Mitte 50, Leberkrebs. Wir hatten guten Kontakt mit ihm, er hat auch öfter auf unsere Tochter aufgepasst und das klappte sehr gut. Der Mann war aber alleinstehend. Und die Ärzte konnten ihm nicht sagen, wie lange er noch zu leben hat. Das war vollkommen unklar. Und er selber hat eigentlich schon auf noch 3 bis 4 Jahre mindestens gehofft. Also es war irreparabel, das wurde schon festgestellt, weil das Metastasen schon gab. Und dann Ende Oktober bei einer ärztlichen Untersuchung ist er auf einmal umgekippt, bewusstlos geworden. Und 5 Tage später auch im Koma dann verstorben, also ohne nochmal aufzuwachen. Sehr plötzlich. 3 Wochen später hatte unsere Tochter Geburtstag, er war schon eingeladen zu dem Geburtstag. Und wir mussten das dann klar machen, dass er verstorben ist, dass er nicht mehr kommen wird zu ihrem Geburtstag. Das sind plötzliche Schicksale im Leben, die passieren. Ne? Dagegen ist ein Autounfall wirklich eine Kleinigkeit. Autos sind ersetzbar. Verdorbener Magen ist kein unabwendbares Schicksal. Ein Regentag, dann wird auch wieder die Sonne scheinen. Aber wenn Menschen genommen werden, dann weiß nur Gott, welche Bedeutung das hat. Wir alle wissen nur, wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit und Gott weiß, wann sie abläuft. Und wir müssen es ihm vertrauen. Wir können das in Gemeinschaft mit ihm vertrauen. Wir haben das Vorrecht, das in Gemeinschaft mit ihm vertrauen zu dürfen und das leichter zu nehmen als Menschen, die Gott nicht kennen. Ich glaube wirklich, dass es ein Vorrecht ist, dass es irgendwie, egal was passiert, Gott sagt, wer ihm vertraut, egal was passiert, es dient ihm zum Besten, auch wenn wir es nicht verstehen. Kannst du mal ein Bild weitergehen jetzt? Genau. Eine andere Geschichte in die enge Gemeinschaft mit Gott. Also ich möchte jetzt nicht zu viel in die Trauer eingehen von Themen. Die Gemeinschaft mit Gott ist was Universelles, was Elementares, was Substanzielles. Das war das Wort. Also geht es um den Kern. Und was ich auch sagen möchte als ein Punkt war, ist, dass zum Beispiel Lobpreis, wir erleben Lobpreis bei uns, der ist Sonntag für Sonntag manchmal auch sehr unterschiedlich, aber es gibt Gemeinden, wo es ganz anders läuft, sehr unterschiedlich. Es kann so sein wie hier auf dem linken Bild, richtig konzertmäßig alles organisiert, oder auf dem rechten Bild in einem alten Kirchengemäuer der Gesang. Lobpreis ist auch Gemeinschaft mit Gott zum Beispiel. Und die Aufgabe von Lobpreis ist es nicht, dass wir hier einen schönen, kräftigen Chorgesang zelebrieren, nach Möglichkeit, woran wir uns dann irgendwie in einem Chor ergötzen können. Also ich habe als Jugendlicher selber mal ein paar Jahre in einem Chor meiner alten Gemeinde damals mitgesungen. War eine schöne Zeit, wirklich. Aber der Lobpreis selber ist im Kern eine Hilfe für uns, eine Hilfe, um enger in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Wir Menschen sind leider auch emotional konstruiert von Gott. Wir reagieren nicht nur auf objektive Äußerlichkeiten, sondern auch auf viele subjektive Einflüsse. Und Lobpreis ist so ein Einfluss, der uns auch innerlich näher bringt zu Gott. Es ist nicht nur gesungenes Gebet, es ist auch noch, aber es soll uns helfen, in diese enge Gemeinschaft zu kommen. Im Lobpreis drin mit vielen anderen können wir auch für uns selber auch zwischendurch privat mit Gott zelten. Können wir eine Intimität auch mit Gott erleben zum Beispiel, die sehr persönlich ist, wo wir abschalten können von drumherum, von unserem Alltag, wo wir eben nicht mal erreichbar sind mit WhatsApp, mit Internet, E-Mails, Handy, wo der Fernseher keine Rolle spielt, wo der Alltag, die Arbeit mal keine Rolle spielt, der Haushalt, sondern wo wir für Gott sind. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür. Ja? Du kannst weiterschalten. Genau. Ich möchte einfach nur aufrufen, Also mein Anliegen ist, Zelten mit Gott heißt auch, sich Zeit nehmen für Gott direkt. Ne? Früher gab es immer die Bewegung, also meine Eltern haben ja noch so gesagt, du musst immer stille Zeit machen mit Gott, tägliche stille Zeit, da gab es diese Broschüren und das habe ich aber nie lange durchgehalten, dachte ich, ich bin viel zu schlecht, um Christ sein zu können als Teenager. Hat eine Weile auch angehalten, dieses Gefühl. Obwohl ich als Teenager manchmal dachte, hier, ey, der Prediger, der heute war, hat tolle Worte gesagt und wenn das wahr wäre, dann gibt es nichts Besseres. Dann gibt es nichts Besseres, dann ist das, was ich erleben möchte. Ja? Ja, aber wie kann man das nur erleben? Also über den Schritt habe ich oft, bin ich nicht weitergegangen, weil ich echt dachte, ja, als Christ musst du die und die Anforderungen haben. Das hatte mein christliches Umfeld mir damals öfter so immer deutlich gemacht. Und diese Anforderungen fand ich viel zu hoch gesteckt unerfüllbar und dachte, ja, du bist einfach zu schlecht, um wirklich Christ sein zu können. Das ist so. Bis ich dann gelernt habe, dass es nicht so ist. Also als Teenager hatte ich schon Phasen, wo ich Gott gesucht habe. Ich habe Gott gesucht und irgendwann habe ich versucht, mit Gott zu sprechen, aber ich wollte mich ihm nicht unterordnen. Es hieß immer, du musst dein Leben in Gottes Hand legen und dich ihm unterordnen. Ich habe gesagt, ich muss schon allen unterordnen, der Schule, in meiner Ausbildung, meinem Chef, meinen Eltern. Alle haben mir was zu sagen. Aber ich hatte damals meine Gesprächsebene gefunden, indem ich gesagt habe, okay Gott, ich fühle mich so wie hier, ich hocke so auf so einem Berggipfel, auf so einem Hügelgipfel und du bist da drüben, so können wir in Augenhöhe miteinander reden, ne? Und so fühle ich mich nicht so untergebuttert. Also das ist mir später erst klar geworden, dass dieses Gefühl dahinter gesteckt hat. Aber das war mein erster richtiger persönlicher Gebetszugang mit Gott überhaupt gelegentlich, wo ich wirklich ehrlich mit Gott sein konnte. Nicht nur irgendein vorgestelltes Gebet, was ich eben beten müsste. Und erst dann mit 20 bin ich durch einen anderen Christen wirklich darauf aufmerksam geworden, was es heißt, Christ zu sein, nämlich, dass Gott für meine Schuld gestorben ist. Dass ich gar nicht schlecht genug sein kann, um zu ihm zu kommen. Und dass ich auch als Christen nie fehlerlos bin, nie, sind wir alle nicht, bin ich nicht. Und bin ich genauso wenig wie ein Mensch, der eben Gott nicht hat, der nicht mit Gott lebt. Aber dass ich immer wieder zu Gott kommen kann und mein Leben in seine Hände legen kann. Und es sind bereichernde Momente, sich aber auch immer wieder die Zeit zu nehmen, hier Gott, jetzt nehme ich mir Zeit für dich, nehme meine Bibel, lese was. Vielleicht habe ich nebenbei noch Lobpreismusik am Laufen. Also mir hilft das manchmal. Und nehme persönliche Zeit für Gott. Mache ich nicht jeden Tag, längst nicht jeden Tag, muss ich echt sagen. Aber dann ist das so ein Bild. Heute, ich zelte. Ich zelte mit Gott einfach. Und das ist eine Erfahrung, die möchte ich einfach weitergeben. Ne? Ich habe... Denn Gott ist mir wichtig. Im Samuel steht drin, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Gott kennt dich und mich, so wie niemand sonst. Es ist eine wunderschöne Gemeinschaft. Ne? Und im Alltag, wenn ich mit meiner Tochter campe, im Alltag habe ich viel um mich rum. Ich habe meine Arbeit, ich denke viel an meine Arbeit, weil es da auch nicht alles glatt läuft, weil es von der Organisation der Chefetage auch nicht alles glatt läuft und ich mir viel Gedanken mache, wie wird die Zukunft in meiner Arbeitsgruppe sein. Ich habe zu Hause an meinem Haus viel zu tun. Die letzten Wochen habe ich wirklich jeden Abend, an dem ich nichts anderes hatte, an meinem Haus wieder gebastelt und irgendwas gemacht. Meine Tochter kommt da vielleicht manchmal ein bisschen kurz, aber ich versuche mir immer ganz bewusst, aber ab und zu Zeit zu nehmen mit ihr. Und Campen ist einfach eine sehr tolle Zeit für uns beide, dass wir da zelten. Und man hört einfach nachts jeden Atemzug. Du bist auf engstem Raum zusammen. Gott sieht in dein Herz, Gott hört deinen Atemzug. Wir sollten schauen und uns helfen, dass wir auch seinen Atemzug ein bisschen mehr hören können. Dass wir auch mal immer wieder zur Ruhe kommen zu ihm. Ja, bin ich. Gottes Zelt ist auch ein Schutzraum. Ein Schutzraum, wie jetzt bei mir, vielleicht beim Autounfall. In der Bibel steht von David in einem Psalm 27, denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes, Zelt als Schutzraum, und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Also ich gewinne wieder Luft über die ganzen Probleme, die um mich herum sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Und ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Da haben wir auch wieder den Lobpreis im Zelten. Es ist eine wunderbare Sache, mit Gott gemeinsam Zeit zu verbringen. Und ich komme jetzt auch schon zum Ende langsam. Noch ein Gedanke. Ich habe heute sehr viel alttestamentlich geredet. Ich werde dann auch noch mal ein Wort sagen kurz. Aber Jesus selber hatte auch so eine enge Gemeinschaft mit seinem Vater gesucht. Und gerade in einem Kapitel, Johannes 17, haben wir das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Und da steht auch drin, da betet auch Jesus direkt zu dieser engen Gemeinschaft. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit ihr Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit wir alle eins seien. Von Gottes Vorstellung her sind wir alle ein Zelt. Wir leben alle in einem Zelt. Ein Zelt war auch früher bei den Patriarchen zu Abrahams Zeiten und Moses Zeiten durchaus auch ein Versammlungsraum. Da wurde ein großes Zelt aufgespannt. In manchen Ländern und Völkern gibt es das heute noch. Es gibt manche Beduinenstämme, die noch so leben. Tuareg-Stämme, auch in Äthiopien kenne ich manche Afar- und Somali-Stämme, die noch solche Zelte haben. In der Mongolei, in Kasachstan, da gibt es auch noch solche Viehhirten, die in Zelten wohnen, in großen Zelten, die man aber auf- und abbauen kann. So lebte damals das Volk Israel, so lebte Mose damals auch auf der Reise. Das war nichts Unbekanntes. Man versammelt sich in einem Zelt. In Jesaja gibt es übrigens auch noch das Bild, dass Gott sein Zelt aufspannt über alle, die ihm folgen. Und in dem Psalm steht auch, wir wissen nicht, nur Gott selbst weiß, wen er in sein Zelt noch einladen wird. Das Zelt als weltumspannend für die ganze Christenheit. Wir sind auch verbunden mit allen Menschen. Da gibt es einen Begriff aus einer anderen Religion, den ich jetzt mal kurz vorstellen möchte. Die Umma, vielleicht manche schon gehört, ist ein altarabisches Wort für ein großes Zelt. Die Umma meint in der islamischen Welt die Gesamtheit aller Muslime. Das ist da wirklich sehr aktuell. Theologen, Imame können da unterschiedlicher Meinung sein, aber sie gehören alle zur Umma letztendlich. Gibt natürlich auch Ausnahmen. Aber es gibt diese Umma und genauso ist es bei der Christenheit. Gott hat uns alle aufgerufen, ein Zelt zu sein, eins zu sein, Teil der weltweiten Christenheit. Ne? Und wenn Gott mir irgendwann nicht nochmal wieder ein neues Thema aufs Herz legt, werde ich auch in meiner nächsten Predigt auch mehr über die weltweite Christenheit was sagen. Da habe ich nämlich schon was. Aber wir gehören dazu, wir sind Bestandteil davon. Wir zelten eigentlich in Gottes Vorstellung mit ihm bereits und mit allen anderen Christen, so unterschiedlich sie sein mögen. Ob sie in alten Kirchengemäuern oder in modernen Konzerthallen zusammenkommen. Oder wie wir in einem modernen Kirchengebäude. Das spielt keine Rolle. Im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi sind wir alle eins. Ich möchte euch einfach aufrufen, Gottes Nähe zu suchen da rein und immer wieder neu die Zeit zu nehmen, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen, mit ihm zu zelten, quasi im wahrsten Sinne des Wortes manchmal auch. Also gerade wenn Bedrier auf dem Zeltplatz dann mit anderen Gleichaltrigen, das war gerade beim letzten Camping sehr gut, dass es funktioniert hat, hat sie viele Gleichaltrige getroffen, eine ganze Meute war das, die da über den Zeltplatz gehuscht ist immer. Und ich hatte dann viel Zeit für mich alleine. Und da konnte ich mir auch mal wieder viel Zeit nehmen zum Bibellesen, was ich dann auch gemacht habe. Und für kleine Spaziergänge mal selber dann auch zwischendurch. Zelten mit Gott. Sehr empfehlenswert. Und ich kann nur jeden dazu aufrufen, wenn du Gott noch nicht kennst, einfach ihn einzuladen. Er will dir auf Augenhöhe begegnen. Er will dich nicht unterbuttern, sondern er will das Beste für dein Leben. Das ist es, worum es ihm geht. Im Zelt bist du mehr oder weniger auf Augenhöhe. Ne? Selbst wenn es deine Tochter ist, wenn du dich schlafen legst, hat die Matratze dieselbe Höhe. Du bist mit Gott auf Augenhöhe, egal wo du bist. Beim Autofahren, im Alltag, in deiner Arbeit, in der Familie. Ich hoffe, dass die Gemeinschaft mit Gott mich dazu führt, vielleicht auch ein besserer Arbeitskollege zu sein in der Arbeit, ein besserer Ehemann, ein besserer Familienvater, ein besseres Gemeindemitglied vielleicht. Wer weiß, es sollen noch Zeichen und Wunder geschehen mit Gott. Aber Kern ist, dass wir überhaupt in die Gemeinschaft treten und dass er zu uns kommen will, denn Gott will uns dienen und uns heilen von allem, was wir in uns tragen und uns frei machen. Mit den Worten schließe ich ab. Amen.